Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Es ist heute laut geworden in Israel. In Tel Aviv zum Beispiel, am Tag des Widerstands. Gegner der geplanten Justizreform sind auf die Straße gegangen, weil sie Angst um die Demokratie haben. Wie der Protesttag heute abgelaufen ist und ob es Chancen gibt, dass Benjamin Netanyahus rechtsreligiöse Regierung da doch noch einlenkt, das ist eins unserer Themen heute. Und wir müssen mal was klären. Wie ist das eigentlich mit so Muscheln oder Sand, die man im Urlaub als Erinnerung gern mit nach Hause nehmen will?
Wenn du sicher gehen möchtest, lässt du es einfach liegen.
Das sagt unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Laura Hapke. Welche Regelungen dabei Mitbringseln aus dem Urlaub gelten, vor allem was den Artenschutz angeht, auch das eins unserer Themen heute am Dienstag, dem 18. Juli. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Sie haben Angst um die Demokratie in ihrem Land, fürchten die schleichende Einführung einer Diktatur. Die Gegner der geplanten Justizreform in Israel hatten heute zu einem Tag des Widerstands aufgerufen, weil schon nächste Woche könnte die rechtsreligiöse Regierung unter Benjamin Netanyahu wichtige Teile dieser geplanten Reform durchs Parlament bringen. Über den Protesttag heute spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Björn Dake in Tel Aviv. Björn, wie groß waren die oder sind die Proteste heute in Tel Aviv gewesen?
Ich glaube, die werden jetzt gerade größer, weil die Menschen haben jetzt Feierabend. Mhm. Auch die Mitarbeiter hier so in der Nachbarschaft, hier sind viele internationale Tech-Firmen zum Beispiel in Hochhäusern und die gehen jetzt nach Hause, beziehungsweise sie gehen nicht nach Hause, sondern sie gehen auf die Straße. Sie protestieren wie auch in den vergangenen 7-8 Monaten hier wichtige Straßen, Autobahnen, wichtige Zubringer, um einfach Druck zu machen, um die Regierung von dieser Justizreform abzuhalten. Heute Morgen früh ging das schon los, da waren Reservisten auf der Straße, haben sich vor das Verteidigungsministerium gekettet. Es gab Ärzte, die unterwegs waren, Trommlergruppen kamen mir auf dem Weg zur Arbeit entgegen. Ganz viele Leute schwenken hier die israelische Flagge, wollen damit auch zum Ausdruck bringen, wie sehr sie zur Nation stehen, aber trotzdem was gegen die Regierung und gegen diese Justizreform haben. Also das geht vielleicht auch noch in den Abend, in die Nacht rein heute.
Und was fordern die Demonstrierenden da vor allem?
Ja, Stopp mit der Justizreform. Also jetzt geht es ja gerade, was wir jetzt diskutieren, das ist diese sogenannte Angemessenheitsklausel. Bisher ist es so, dass der oberste Gerichtshof sagen kann, ein Minister, eine Ministerin in der Regierung ist nicht angemessen. Das ist auch schon passiert. Oder ein bestimmtes Gesetz ist nicht angemessen, dann kann es nicht in Kraft treten. Und diese Macht, die der oberste Gerichtshof momentan hier in Israel noch hat, will die Regierung eben schleifen. Und da sehen halt viele Menschen hier, die auf die Straße gehen, dass das so ein bisschen ja das Tor öffnet. Diese Demokratie einzuschränken, die Justiz einzuschränken, die Unabhängigkeit. Deshalb dieser laute, dieser andauernde Protest.
In der ersten Lesung ist das Gesetz ja gebilligt worden, könnte schon bald verabschiedet werden. Benjamin Netanyahu hatte den ersten Entwurf nach massiver Kritik ja leicht abgeschwächt, ne? Schon vor ein paar Wochen, Monaten. Das reicht den Gegnern jetzt aber noch nicht.
Nee, es geht darum, dieses ganze Vorhaben einfach zu kippen. Und Netanyahu spielt da ja auch so ein bisschen eine unklare Rolle. Mhm. Wie du gesagt hast, im März gab es dann vom größten Gewerkschaftsbund hier im Land den Aufruf zu einem Streik. Dann ging das los und dann ist Netanyahu aus Sicht seiner Anhänger, seiner Regierung auch eingeknickt, hat dann Teile dieser Justizreform erstmal auf Eis gelegt. Dann hatten aber Gespräche zu einem Kompromiss nicht gefruchtet, dann ging das ganze Projekt weiter, also da war nichts gewonnen. Und es könnte auch jetzt wieder so sein, dass Netanyahu vielleicht so ein kleines Zeichen gibt, ich bin doch bereit einzulenken, gibt auch viel Druck aus dem Ausland, aus den USA zum Beispiel. Und dann wird diese Justizreform doch früher oder später umgesetzt. Also was jetzt auch gerade in diesen Minuten im Justizausschuss des Parlaments in Jerusalem läuft, da werden über 27.000 Änderungsanträge der Opposition beraten, aber das hat keine Aussicht auf Erfolg. Die Regierung hat eine Mehrheit und sie wird zumindest diesen Teil der Justizreform, denke ich, in den nächsten Tagen oder zumindest noch ja, vor Beginn der Sommerpause, Ende des Monats dann durchbringen.
Jetzt hattest du die Gewerkschaften schon angesprochen. Die spielen ja eine wichtige Rolle in dieser ganzen Debatte. Welche Rolle spielen die und wie wichtig sind die beim Widerstand gegen diese Reform?
Ja, ihre Macht hat sich im März gezeigt, als der Aufruf zum Generalstreik dann unmittelbar dazu führte, dass Netanyahu einen Teil der Reform auf Eis gesetzt hat. Hier schauen immer alle auch auf den Flughafen. Das ist ja so ein bisschen Eingangs- und Ausgangstor in die Welt. Und wenn der Flughafen stillsteht, dann ist das so das Anzeichen, im Land läuft irgendwas schief. Wenn die Gewerkschaft jetzt wieder zu einem größeren Streik da aufrufen würde, dann hätte das, denke ich, schon eine starke Wirkung. Auch wie sich Wirtschaftsverbände hier positionieren. Internationale Firmen, die in den vergangenen Jahren gerne hier investiert haben, aber jetzt auch überlegen, war das so eine gute Idee? Wenn jetzt hier die Demokratie irgendwie ins Wanken kommt, wie viele Menschen befürchten, sind wir dann langfristig hier überhaupt noch sicher? Und wenn dann auch internationale Investitionen im Land unwahrscheinlicher werden, dann ist das vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo eine Regierung ins Grübeln kommen könnte.
Wir beobachten die Lage auf jeden Fall weiter, wie es sich entwickelt. Björn Dahke, unser Korrespondent in Tel Aviv, mit ihm habe ich über die Proteste heute gegen den umstrittenen geplanten Umbau der Justiz in Israel gesprochen. Danke dir, Björn.
Deutschlandfunk Nova.
13.000 Euro pro Jahr. So viel verdient man im Schnitt weniger, wenn man im Osten Deutschlands lebt. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu Lohnunterschieden in Ost- und Westdeutschland. Und diese Unterschiede, die sind in den letzten Jahren nicht kleiner, sondern größer geworden. Was muss also passieren, damit es kein so großes Gefälle mehr zwischen West und Ost gibt? Darüber habe ich mit Jeanette Gusko vom Netzwerk der dritten Generation Ost gesprochen. Das Netzwerk will dem Osten Deutschlands eine Stimme geben und gegen Stereotype vorgehen. Jeanette, 13.000 Euro weniger pro Jahr. Was denkst du, wenn du diese Zahlen hörst?
Dann denke ich, dass das unfassbar viel Geld ist. Also mit 13.000 Euro könnten viel mehr Menschen in den Urlaub fahren oder für die Altersvorsorge etwas zur Seite legen oder ja, mehr qualitative Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Erster Reflex zu den Lohnunterschieden im Netz, wenn man sich so ein bisschen umsieht, ist, und es war tatsächlich auch ein Gedanke, den ich hatte, ja gut, muss man sich aber auch ein bisschen angucken, wie die Lebenshaltungskosten sind, Mieten, ob die unterschiedlich sind. Wenn die niedriger sind, dann erklärt es das vielleicht auch ein bisschen. Was entgegnest du da?
Also vor allem ist es wichtig zu wissen, dass diese Unterschiede ja seit dem Fall der Mauer bestehen und jetzt ja sogar zunehmen. Und das ist wichtig, differenziert zu schauen. Ja, es gibt Preisunterschiede, aber diese werden ja immer geringer und beispielsweise von Fragen wie dem Preis von Butter oder anderen Inflationsfaktoren sind ja Menschen in ganz Deutschland betroffen. Deswegen brauchen wir neue Lösungen.
Die Wiedervereinigung ist jetzt über 30 Jahre her. Du hast es auch gerade gesagt, Lohnunterschiede sind immer noch nicht angeglichen, werden sogar größer. Was muss passieren, damit da eine Angleichung stattfindet?
Also es gibt kein Headquarter von einem DAX-Unternehmen in Ostdeutschland. Die sind alle in Westdeutschland, während wir eher Werkbänke beispielsweise in Ostdeutschland finden. Das werden wir in naher Zukunft nicht ändern können. Wir können aber einige Elemente ändern. Denn die Frage, die wirtschaftspolitisch oder auch sozialpolitisch im Raum steht, ist ja, wie können hochqualifizierte Jobs angesiedelt werden? Welche Infrastruktur braucht es dafür? Und ein zweiter Punkt sind auch Gründungen, neue Organisationen, Innovationen, die dann auch groß werden können und die genau solche Jobs schaffen können, die wir brauchen und von denen wir profitieren, auch im Lohn.
Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, also auch mit Blick auf zum Beispiel DAX-Unternehmen, dass die alle vor allem im Westen Deutschlands eben angesiedelt sind. Woher kommen diese krassen Lohnunterschiede, diese 13.000 Euro jetzt eben? Was sind da die Hauptgründe für, würdest du sagen?
Die Unterschiede sind in der Tat die Betriebsgröße, also große Unternehmen mit großen Produktionsbetrieben und vielen MitarbeiterInnen zahlen statistisch auch besser. Die Tarifbindung ist ein großes Thema. Also Organisationen und Unternehmen, die Tariflöhne zahlen, zahlen im Durchschnitt besser. Die Tarifbindung in Ostdeutschland ist geringer. Und auch paradoxerweise der Gender Pay Gap. Es arbeiten mehr Frauen in Ostdeutschland als in Westdeutschland, auch Teilzeit und Vollzeit nah oder in Vollzeit. Aber dadurch, dass sie weniger verdienen, ist der Durchschnittslohn dann auch wiederum geringer.
Und wenn du sagst, hast ja auch gesagt, was aus deiner Sicht passieren müsste, hast du den Eindruck, dass die Politik das auf dem Schirm hat? Also gibt es da genug politische Unterstützung? Oder ist es so, auch mit Blick auf, ja, die Unterschiede werden irgendwie größer statt kleiner, da gibt es nicht genügend Maßnahmen?
Es kann immer mehr geben, weil wir können uns ja mit 13.000 Euro Unterschied nicht abgeben. Das kann ja so Das wollen wir nicht akzeptieren. Im Netzwerk sind wir deswegen auch immer wieder in Kontakt mit Politik und wir weisen auf die positiven Entwicklungen hin. Seit 2016 etwa kommen etwas mehr RückkehrerInnen, ne, zurück nach Ostdeutschland als Ostdeutschland verlassen. Auch gerade diejenigen, die eben jung waren zum Fall der Mauer oder in den 90er und Nuller Jahren, haben jetzt Familien gegründet, haben großes Interesse, in die Heimat zurückzukehren und dort zu wirken. Da brauchen sie allerdings eine moderne Daseinsvorsorge. Das ist eine wichtige Sache, aber es muss auch viel im Niedriglohnsektor passieren. Und da kann Politik in jedem Fall noch deutlicher hinschauen.
Und was glaubst du, wann führen wir dieses Gespräch zum letzten Mal, weil die Lohnunterschiede sich dann doch angeglichen haben?
Von allem, was wir wissen, wird es dauern. Aber die Entscheidungen, die wir heute treffen, haben Konsequenzen für das Morgen. Und von daher können wir mit Blick auf solche politische Pfadabhängigkeiten gar nicht früh genug starten. Und wir können uns damit nicht abfinden. Und es braucht positive Signale aus der Zivilgesellschaft, aus einzelnen Unternehmen und natürlich auch aus der Politik.
Jeanette, dann hoffe ich, dass wir eigentlich bald nicht mehr miteinander reden, aber wahrscheinlich werden wir es doch nochmal tun. Dann gucken wir mal, wie sich's entwickelt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Jeanette Gusko vom Netzwerk Dritte Generation Ost. Mit ihr habe ich über die gestiegenen Lohnunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland gesprochen. 13.000 Euro verdienen Menschen im Osten im Schnitt pro Jahr weniger als im Westen. Das zeigen aktuelle Zahlen.
Deutschlandfunk Nova.
Spazierst du richtig schön, gemütlich am Strand entlang, das Wasser geht zurück, ne? Und dann liegen da ein paar ganz schöne bunte Muscheln rum. Ist ja schon wirklich eine schöne Urlaubserinnerung, oder? Also packt man gerne mal in den Koffer, denkt sich nichts dabei. Ist ja nur eine Muschel. Aber ist das eigentlich erlaubt? Kann man da einfach zugreifen? Damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Laura Habke heute beschäftigt. Laura, wie sieht's denn aus? Also gerade Muscheln, die liegen ja einfach da rum, ne? Also darf man die einfach mitnehmen?
Ja, also die solltest du lieber liegen lassen. Also ja, ich weiß, so eine Muschel, die scheint jetzt erstmal total harmlos, aber da kommt dir der Artenschutz in die Quere.
Wirklich?
Ja, darunter fallen viele Muscheln, fast alle Korallen oder auch so Schneckenhäuser, die manchmal am Strand liegen. Es gibt da zwar auch Ausnahmen, aber wenn du jetzt keine Expertin bist und dann zum Beispiel ausgerechnet die Muschel erwischt, die geschützt ist und die dann mit nach Hause nimmst, dann riskierst du halt eine Strafe.
Was für eine Strafe wäre das?
Also in der Regel beschlagnahmt der Zoll dein Mitbringsel bei der Einreise und das heißt, du bekommst es dann einfach nicht mehr wieder. Es gibt aber auch Fälle, in denen eine Geldstrafe fällig wird. Wie hoch die ausfällt, hängt davon ab, was das für eine Muschel ist und wie viel du davon mitgebracht hast. Also ist es jetzt ein Exemplar oder 2 Kilo. Am Flughafen in Berlin hat der Zoll vor 2 Jahren zum Beispiel eine 30 Kilo schwere Riesenmuschel bei einer Familie im Koffer entdeckt. Ja, das war ein ordentliches Teil. Und die Familie sollte dann 10.000 Euro Strafe zahlen.
Gut, also ich meine, so eine Riesenmuschel, die 30 Kilo wiegt, die kommt jetzt wahrscheinlich eher selten vor. Was wird denn am häufigsten so mitgebracht aus dem Urlaub, was verboten ist?
Bei dem, was du so bei diesem Strandspaziergang finden kannst, sind das oft Korallen oder so Korallenbruchstücke. Die landen tonnenweise beim Zoll, gerade jetzt so in der Sommerzeit. Das hat mir Isabel Gillmann gesagt. Sie ist die Pressesprecherin vom Hauptzollamt am Frankfurter Flughafen.
Meistens werden die einfach spontan auch mitgebracht, weil sie am Strand gefunden wurden, auf Tauchtrips oder Schnorcheltrips oder auf dem Markt vielleicht ein Souvenir aus Korallen. Und dann hat man in der Regel keine Genehmigung. Die Geschäfte erzählen das zwar einem oft, dass das in Ordnung ist und dass da irgendein Zertifikat drauf ist, aber das ist für uns nicht maßgebend.
Diese Genehmigung, von der Isabel Gillmann da spricht, die brauchst du für alle Tier- und Pflanzenarten, die eben unter Artenschutz stehen und die du dann mit nach Hause nehmen möchtest. Und das sind insgesamt über 30.000, für die du diese Genehmigung brauchst. Und die kann dir auch nur eine zuständige Behörde vor Ort ausstellen. Und die Genehmigung brauchst du auch dann, wenn du jetzt eine Koralle oder ein Schmuckstück mit einer Muschel drauf in einem Geschäft kaufst, wenn das eben unter Artenschutz steht.
Okay, also ich merke mir von Muscheln und Korallen im Zweifel lieber die Finger lassen. Was ist denn mit Sand? Also was ist, wenn ich mir da ein bisschen was in einem kleinen Glas von abfülle?
Ja, auch hier muss ich leider sagen, besser liegen lassen.
Oh Mann!
Ja, weil Sand und Steine sehen manche Länder als ihr Kulturgut an. Das darf dann nicht einfach mitgenommen werden. Also in der Türkei ist es zum Beispiel bei Steinen so und in Italien oder der Dominikanischen Republik bei Sand. Besonders bekannt dafür ist Sardinien. Auf Sardinien, das ist ja diese italienische Insel.
Wunderschön.
Wunderschön und die hat auch wunderschönen Sand.
Stimmt.
Und darum kontrollieren die Behörden das super streng, was da mitgenommen wird. Das ist nämlich nicht erlaubt. Wer das dann doch macht, der muss mit einer Strafe zwischen 500 und 3000 Euro rechnen.
Und ich nehme mal an, es geht bei Sardinien nicht nur darum, dass der Sand schön aussieht, oder?
Ja, es geht halt auch darum, um dieses ganze Ökosystem, das da dranhängt. Ne? Das leidet eben darunter, wenn der Sand wegkommt. In den vergangenen Jahren hätten Touristinnen da wohl so viel Sand mitgenommen, dass ganze Strände kleiner geworden sind. Das sagen die Behörden da. Und auf der griechischen Insel Skiathos, da gibt es so ein ähnliches Problem mit den Kieselsteinen am Strand.
Heißt jetzt am Ende für uns schlechte Nachrichten. Ich darf eigentlich eher, sollte eher nichts aus dem Urlaub mitbringen, was irgendwo am Strand, am Meer rumliegt.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Du kannst vorher aber mal auf der Seite vom Zoll nachgucken. Die haben da so ein Tool, das heißt Abgabenrechner für Reiseverkehr.
Wow.
Mega fancy Name, ich weiß. Und in diesem cool Tool kannst du dir eben nach Land herausfiltern lassen, was erlaubt ist und was nicht.
Steht dann da auch, welche Muscheln unter Artenschutz stehen?
Ja, genau. Also das sind so verschiedene Reiter, die du dann da anklicken musst und dann klickst du zum Beispiel an Artenschutzmuscheln und dann kriegst du sogar Bilder.
Aha, okay, genau. Es ist relativ aufwendig.
Ja, es ist ein bisschen Recherchearbeit und darum hat Isabel Gillmann vom Zoll den Tipp, lieber Fotos machen als Erinnerung.
Ja, gut.
Und die Sachen einfach am Strand liegen lassen. Oder du kaufst dir etwas im Geschäft, wie zum Beispiel ein Kleidungsstück oder irgendetwas aus Keramik oder so ein schön gemaltes Bild.
Also lieber Keramik kaufen als Muscheln vom Strand mitnehmen. Was wir bei Urlaubsmitbringseln beachten sollten und was für Strafen drohen, das hat Laura Habke aus dem Deutschlandfunk Nova Team für uns zusammengefasst. Und nein, ich fühle mich an dieser Stelle hier nach diesem Gespräch überhaupt gar nicht ertappt.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, zwischen 14 und 17 Uhr einfach mal Pause machen, ne? Schön Mittagsschläfchen, in Ruhe kochen vielleicht. Oder eine Runde ins Freibad gehen. Das alles könnte man während einer Siesta machen. In Spanien oder Italien gibt's das ja. Und die Amtsärzte in Deutschland haben das jetzt auch für heiße Sommer in Deutschland gefordert. Und wie so eine Siesta aussehen könnte, mit dem Gedanken hat sich heute unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben beschäftigt.
Es ist heiß, sehr heiß da draußen. Fast 35 Grad. Und ich arbeite schon seit 5 Stunden. Hab grad zum Mittag gegessen, ich schwitze und mein Gehirn ist im Sparmodus. Hallo, Mittagstief.
Auf jeden Fall ist es so, dass die Hitze unser Denken ausbremst.
Das sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Also je wärmer es wird, desto mehr Energie geht dafür drauf, den Körper bei Temperatur zu halten. Und das geht auch beim Gehirn nicht spurlos vorbei. Und dann kann man tatsächlich zeigen, man denkt langsamer, wenn es heißer wird.
Worunter dann ziemlich sicher die Qualität unserer Arbeit leidet. Eine Siesta wie in Spanien, also eine lange, dreistündige Mittagspause von roundabout 14 bis 17 Uhr, würde den Hitzepeak umgehen und unser Tief überbrücken und auch unsere Gesundheit schützen. Allein in Deutschland gab es im vergangenen Jahr mehr als 8000 Hitzetote. Dann lieber vorbeugen, sagt Barbara Reinhardt, Anwältin für Arbeitsrecht und Honorarprofessorin an der Uni Marburg.
Grundsätzlich darüber nachzudenken im Rahmen von Arbeitsschutz, auch im Sommer längere Pausen zu berücksichtigen. Das heißt, die Siesta dort einzuführen, wo es passt, wo es betrieblich passt, wo es vielleicht auch mit Blick auf Arbeitsbedingungen angemessen und sinnvoll ist. Prima.
Sinnvoll ist die Siesta laut ihr zum Beispiel für Arbeiten im Freien, die besonders unter der Hitze als Folge der Klimaerwärmung leiden, also im Straßenbau zum Beispiel. Oder an nicht klimatisierten Arbeitsplätzen.
Aber ich sehe das nicht, dass wir jetzt sagen, so für alle Betriebe, für alle Standorte, für alle Branchen ist das genau eine richtige Lösung und dann muss sie auch gesetzlich oder zwingend umgesetzt werden.
Es würden sich ja sowieso einige ganz praktische Fragen stellen. Was ist zum Beispiel, wenn ich nicht in der Nähe vom Büro wohne, sondern auf der anderen Seite der Stadt, ein bisschen außerhalb, vielleicht sogar auf dem Land und immer reinpendle mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad? Soll ich dann in der Siesta immer 30 Minuten oder länger bei 35 Grad nach Hause fahren, eine Stunde relaxen, was essen, kurz auf der Couch und dann wieder zurück? Ehrlich gesagt, sau unpraktisch und maximal unentspannt.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Arbeitnehmer den Wunsch gar nicht so unmittelbar teilen. Denn am Ende des Tages bedeutet das längere Pause. Ich arbeite abends länger. Und der größere Wunsch bei den Mitarbeitern ist eigentlich, möglichst früh wieder komplett in der Freizeit zu sein und komplett zu Hause zu sein.
So richtig balanced wäre die Work-Life-Balance bei einer Siesta jedenfalls nicht mehr. Denn wenn wir die Siesta a la España bei uns einführen würden, dann hieße das Arbeitsbeginn um 9 oder 10, ab 13 oder 14 Uhr dann eine dreistündige Siesta und um 17 Uhr nochmal etwas zerzaust back to work bis 21 Uhr oder länger.
Wenn man einfach sagt, ich verlängere damit den Zeitraum am Tag, innerhalb dessen gearbeitet werden kann. Und im Sinne des Gesundheitsschutzes arbeite ich dann vielleicht lieber in den späteren Tagesstunden. Dann kann das gesundheitlich gut sein, aber in der Umsetzung, in der Akzeptanz auf Arbeitnehmerseite, glaube ich, hochproblematisch.
Selbst in Spanien ist die Siesta schon lange nicht mehr so verbreitet, wie wir hier klischeehaft immer voraussetzen. Denn auch da sind klimatisierte Büros natürlich wie bei uns Standard. 2019 hatten nur 18% der SpanierInnen in der Studie gesagt, wir machen regelmäßig Siesta. Zwei Drittel hingegen nie. Und die, die es machen, die bleiben abends danach der Arbeit so lange wach, dass sie Schlafmangel haben, wodurch sie sich dann tagsüber nicht mehr so gut konzentrieren können. Aber Johannes Niesen, der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes und Urheber des deutschen Siesta-Vorschlags, der hat die erhitzten Siesta-Gemüter im Mittagsmagazin von ARD und ZDF schon wieder etwas abgekühlt.
Also wir wollen ja nicht stundenlange Siesta machen in Deutschland. Wir wollen auf das Problem aufmerksam machen, dass mittags ist sehr heiß ist und in der Hitze ist der menschliche Körper an seinem Limit und von daher muss man sich dann schützen. Das ist die Botschaft, die wir damit geben wollen.
Und das ist gut, sagt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Auch um die Arbeitgebenden auf ihre Verantwortung in Hitzewellen aufmerksam zu machen, entsprechende Maßnahmen einzuführen. Als feste Institution ist die Siesta aber in unserer heutigen Arbeitswelt eher nur für die wenigsten praxistauglich. Unter einer Bedingung könnte sie aber doch noch für ganz Deutschland attraktiv werden. Und zwar, wenn sie um 14 oder 15 Uhr beginnt und es keine Pflicht zur Rückkehr an den Arbeitsplatz gibt. Das würde man dann aber wohl eher hitzefrei nennen.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, läufst du durch den Wald oder durch die Berge und plötzlich steht da eine Kuh vor dir oder ein Wolf. Was machst du da? Juli, August ist eine sehr beliebte Zeit zum Wandern. Viele sind unterwegs gerade. Aber es sind ja nicht nur wir Menschen unterwegs, ne? Es sind ja auch Tiere da draußen. Und wie wir uns am besten verhalten, wenn wir denen begegnen, das kläre ich mit Theo Arendt vom Deutschen Wanderverband. Hallo, Herr Arendt.
Hallo, Frau Klein.
Herr Arendt, viele Wanderwege führen ja zum Beispiel über Kuhwiesen. Da denkt man ja vielleicht erstmal, ach ja, so eine kleine süße Kuh. Aber es ist ja durchaus so, dass es immer mal wieder zu Zwischenfällen kommt. Worauf sollte ich achten, wenn ich Kühen begegne, damit ich keine Probleme bekomme?
Also grundsätzlich erstmal nicht den Kälbern oder den jungen Rindern sich nähern, bei denen besonders distanziert sein, weil die Muttertiere verständigerweise da sehr vorsichtig und auch eher aggressiv sich verhalten. Ein Hund, wenn man den dabei führt, sollte man kurz an der Leine haben und wie gesagt einen großen Bogen um diese Rinderherde rum einhalten und natürlich auch die Tiere beobachten. Wie verhalten sie sich? Also in dem Augenblick, wo so ein Rind einen anschaut, scharrt mit den Hufen oder schnaubt, dann sollte man wirklich ganz gezielt ruhig und langsam rückwärts gehen und möglichst viel Distanz zu dem Tier aufbauen.
Und nie wegrennen, oder?
Nein, also wegrennen gilt für alle Tiere auf keinen Fall. Es sind natürlich Weidetiere, auch also Rinder oder auch Pferde sind ja Fluchttiere, wo das vielleicht etwas unproblematischer ist, aber bei allen anderen wird vielleicht eher sogar so ein Verfolgungstrieb dann ausgelöst, dass man das Gegenteil bezweckt. Wegrennen oder hektische Bewegungen sind nie gut. Ruhig verhalten, auch ruhig sprechen und langsam sich zurückziehen.
Wenn man jetzt vor allem auch in südlicheren Ländern unterwegs ist und zum Beispiel Schafherden begegnet, da sind ja oft Hütehunde auch dabei. Genau. Die können ja durchaus auch angriffslustig sein, weil ich meine, das ist deren Job, ne?
Das ist richtig, das ist deren Job. Das sind sogenannte Herdenschutzhunde. Das sind sehr starke, sehr kräftige Hunde. Die sind ja hauptsächlich dazu da, die Schafe vor Wölfen zu schützen. Und dazu müssen das ein echter Powerhund sein. Und das sind so französische Pyrenäenhunde oder diese Art Schraf. Kaukaka, aus Kaukasien. Und die sehen teilweise selber aus wie Schafe und glauben auch, sie sind welche und wollen hauptsächlich natürlich die Schafe, die wachsen mit denen auf, die leben mit denen, die wollen die schützen. Sind extrem aufmerksam, sind auch sehr groß, fallen also auch sofort auf und zu denen muss man wirklich viel Abstand halten, weil die können jetzt nicht, können zwar zwischen Wolf und Menschen unterscheiden, sehen aber von jemandem, der mal so ein Schaf streicheln will, dann natürlich eine Gefahr ausgehen.
Aber was mache ich, wenn ich jetzt doch keinen Abstand gehalten habe? Warum auch immer? Was hilft? Nur noch beten oder kann ich auch noch was machen?
Also sich ruhig verhalten, zurücklaufen, ihm gut zureden und also auf keinen Fall auch wegrennen oder so, sondern sozusagen dem Hund klar machen, ey, das ist ein Missverständnis, ich wollte ja eigentlich gar nicht sein, ich will auch nicht an deine Schafe ran. Also sich ruhig und sachlich und vorsichtig zurückziehen.
Auch nicht anbrüllen?
Oh nein, das auf keinen Fall.
Gibt's denn irgendein Tier, wo es dann doch hilft, weiß ich nicht, laut zu sein, dominant zu sein? Bei welchem Tier wäre das gut?
Also bei einem Beutegreifer. Manche sagen auch Raubtiere, ich mag den Begriff nicht. Also ich sag mal beim Wolf und beim Bären, wenn alles nichts genutzt hat und ich habe Distanz aufgebaut und dieses Tier ist vielleicht auch leider mal irgendwann gefüttert worden, erwartet also irgendwas von einem und kommt dann wirklich bedrohlich nahe, dann muss man voll aggressiv und laut sein und mit Steinen werfen, wird in Amerika empfohlen. Also das ist aber wirklich eine Situation, die extremst unwahrscheinlich ist.
Sie haben es schon auch kurz angesprochen, wenn man mit Hund unterwegs ist. Ja. Ne? Also jetzt Kuhwiese auch an der kurzen Leine halten. Was gilt generell mit Hund, wenn man mit Hund wandert?
Ja, der Hund beobachtet oder bekommt ja die Weidetiere oder auch Wildtiere viel früher mit als wir. Hm. Ne? Insofern auf dessen Reaktionen achten. Man kennt ja seinen Hund auch. Kurz halten und wenn dann irgend so ein Tier einem wirklich bedrohlich nahe kommt, dann muss man den Hund schnallen. Das geht nicht anders. Da muss man rennen lassen. Dann ist häufig auch der Aggressor sozusagen abgelenkt und ist dann hinter dem Hund her.
Sagt Theo Arendt vom Deutschen Wanderverband. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie wir uns richtig verhalten, wenn wir auf der nächsten Wanderung einem Tier begegnen, also einer Kuh oder einem Wolf oder einem Hütehund. Danke, Herr Arendt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.